Ja, wir machen also weiter ein bisschen bei unserer kleinen Themenreihe zum Thema Abendmahl, anlässlich auch des Abendmahls, was wir heute Morgen im Gottesdienst wieder miteinander feiern wollen. Alle sind herzlich eingeladen, die Jesus Christus in ihrem Herzen tragen, die mit Jesus leben und ja, einfach auch ihm nahe sein wollen. Jesus deutet ja schon an, was er unter Abendmahl versteht, in den Einsetzungsworten, den sogenannten, will also heißen, da wo Jesus zum ersten Mal das Abendmahl gefeiert hat. Da heißt es zum Beispiel in Matthäus 26, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Damit deutet Jesus an, das, was ich euch jetzt hier gebe, das ist nicht nur so für unterwegs, sondern das wird reichen bis in die Ewigkeit hinein. Und insofern sagt man dann als Theologe, Abendmahl ist Hoffnungsmahl. Abendmahl möchte gerne die Hoffnung auf das Leben mit Jesus in unsere Herzen hineinmalen. Und ja, das wünsche ich mir einfach auch für diesen Sonntagmorgen, dass euch das auch widerfährt. Dass ihr diese Hoffnung, diesen Frieden von Gott geschenkt bekommt. Ein Mensch hatte nämlich einmal einen Traum. Er fand auf einer Besichtigungstour durch das Waffenarsenal des Teufels, fand er sich wieder und dort entdeckte er die Sachen, mit denen der Teufel, der Widersacher, die Menschen besonders gerne piekste. Und ihm fiel auf, ein Gerät, das der Teufel benutzte, war besonders abgenutzt, nämlich die Hoffnungslosigkeit. Diese Waffe setzt der Böse am liebsten ein. Wenn es ihm nämlich gelingt, einem Menschen seine Hoffnung zu rauben, dann hat er ihn am Boden. Wer keine Hoffnung mehr hat, der kann nicht mehr weiter, der will auch gar nicht mehr weiter, weil er in allem, was er tut und sieht, überhaupt keinen Sinn mehr sieht. Deswegen ist das eine bevorzugte Angriffswaffe des Teufels, den Menschen ihre Hoffnung zu nehmen. Deshalb wollen wir uns heute Morgen in diesem Gottesdienst besonders auf diese Hoffnung konzentrieren, die uns im Glauben geschenkt wird. Und wir haben dazu nur einen Vers mitgebracht, der uns das deutlich machen soll. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, Römer 15, 13. Das soll heute Morgen passieren. Das wünschen wir uns jedenfalls, die wir diesen Gottesdienst vorbereitet haben. Dass ihr das nicht nur hört, sondern dass es passiert. Dass es euch widerfährt, dass ihr erfüllt mit Frieden und Freude und Hoffnung nach Hause geht, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Denn das haben wir doch alle miteinander nötig, oder? In unserer Zeit, die so hektisch ist und so unsicher oft. Die Ausrichtung auf diesen ruhenden Pol Gott, der unser Leben hält und uns neue Kraft geben möchte. Das ist ja der tiefere Sinn eines jeden Gottesdienstes. Uns neu auf Jesus auszurichten, von seinem Wort zu hören, etwas zu lernen, aber eben nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Und es dann zu erfahren, zu erleben, zu durchleben, mit hineinzunehmen in unseren Alltag, damit unser Glauben Kurs hält, damit wir ihn nicht aus den Augen verlieren am Montag oder am Dienstag, sondern auftanken im Gottesdienst und dann neue Kraft, neue Freude für den Alltag bekommen. Und darum fand ich diesen Segensvers am Ende des Römerbriefes so faszinierend. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hängen geblieben bin ich bei den Genitiven, die Paulus benutzt. Das macht er nämlich als einziger im ganzen Neuen Testament. Das ist ganz erstaunlich. Der Gott der Hoffnung, das fand ich besonders schön. Wir glauben an einen Gott der Hoffnung. Wir glauben an einen Gott, der alles im Griff hat, obwohl so viel um uns herum geschieht, hat er doch einen Plan. Kein Problem ist ihm zu groß und keins ist ihm zu klein. Paulus schreibt diese Worte ja an die Gemeinde in Rom und die war seinerzeit voller Götterbilder. Romreisende können das ja heute noch besichtigen, halt, ne? Forum Romanum und so. Ne? Also überall, in jeder Ecke stand irgendein kleiner Tempel und ein kleiner Götze und ein kleiner Gott und ein großer Gott und noch was es nicht alles gab, Göttin der Liebe, Göttin des Meeres, Göttin der Weisheit und vieles anderes mehr. Man konnte sich sozusagen für seinen Bedarf was raussuchen, was man so gerade brauchte. Es gab sogar mit Hermes einen Gott der Diebe, also der die Diebe beschützte. Ich weiß nicht, was dieser Gott gemacht hat. Auf jeden Fall, für jeden war gesorgt. Wer da von seinem Glauben erzählen wollte, der musste schon so ein bisschen präziser werden, ein bisschen genauer werden. Wenn einer sagt, ich glaube an Gott, da fragten die gleich zurück, an welchen von den vielen? Und da ist die Antwort, die der Paulus hier in diesem einen Bibelvers gibt, die ist richtig gut. Der hat jetzt nicht nur irgendeinen Namen rausgehauen, sondern er sagte, mein Gott ist der Gott der Hoffnung. Mein Gott, das ist der Gott des Friedens. Mein Gott, das ist der Gott der Freude. Das ist keine schlechte Antwort, oder? Ich habe mal weiter geforscht, ein bisschen bei Paulus, bin dieser Gottesbezeichnung nachgegangen, habe festgestellt, dass der das geliebt hat, Gott so zu bezeichnen. Vier verschiedene Genitive finden wir schon allein im Römerbrief. Gott der Hoffnung, dann einige Verse vorher, den Gott der Geduld und des Trostes. Ein andermal spricht er vom Gott der Liebe und des Friedens. Und am allerhäufigsten spricht er eben vom Gott des Friedens, so am Ende seiner Briefe. So beschreibt also Paulus seinen Gott. So versucht er, seinen Glauben auf den Punkt zu bringen. Ist doch ein guter Tipp, ne? An welchen Gott glaubst du? Ich glaube an den Gott der Hoffnung. Ich glaube an den Gott des Friedens. Ich glaube an den Gott der Freude. Also nicht, ich glaube an den Gott der FEG. Ich glaube an den Gott von Ansgar Hörsting oder von welchem großen Mann auch immer. Ich glaube an den Gott, der Freude, Friede und Hoffnung bringt. Das ist eine clevere Antwort, weil man gleich im Gespräch ist und vor allen Dingen, weil sie etwas ausdrückt, was wir mit den Begriffen, ich glaube an den Gott der Bibel oder sonst wie was, überhaupt nicht sagen können. Paulus ist gut, ein gutes Vorbild. Vor seiner Begegnung mit Jesus hätte Paulus vielleicht ganz anders geantwortet. Ich glaube an einen Gott der Ordnung, Struktur und Ordnung. Ich glaube an einen Gott des Gesetzes. Wer sich daran hält, der ist ganz sicher. Merkt er, wie unterschiedlich diese Aussagen sind? Wie Paulus sich gewandelt hat? Wie diese Begegnung mit dem lebendigen Jesus sein Leben umgekrempelt hat? Der ist das Gott der Ordnung. Wenn alles richtig ist, dann ist alles richtig. Ich glaube an den Gott der Hoffnung. Der hat mein Leben erfüllt. Unser Gottesbild prägt unser Leben. Und unser Leben prägt unser Gottesbild. Welches Gottesbild hat dich vergangene Woche begleitet? Mit welchem möchtest du gerne in die neue Woche gehen? Der Gott der Hoffnung oder lieber der Gott der Anstrengung, der eigenen Anstrengung? Ich habe noch das und das und das muss ich noch und dies muss ich noch. Oder ich gehe mit Gott und er an meiner Seite, wir sind ein unschlagbares Team. Da wird nicht alles glatt gehen, aber es wird so sein, dass er mir Hoffnung gibt. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Menschen bezeugen uns das ja, dass dieser Gott der Hoffnung sie selbst im tiefsten Leid begleitet, dass ihnen trotzdem innere Freude geblieben ist, innerer Friede bewahrt wurde. Das hat sicherlich keinen Spaß gemacht, in diesen Situationen zu sein. Aber trotz aller Dunkelheit war der Heilige Geist bei ihnen, hat ihnen gesagt, ich bin an deiner Seite und ich lasse dich nicht. Machen kann man solch eine Haltung nicht. Man kann sich das nicht vornehmen in dem Sinne, ich mache das nächste Woche. Ne? Aber glauben kann man daran. Es war einmal ein alter Mann, der litt unter fürchterlichen Zweifeln und Anfechtungen, obwohl er Jesus als seinen Herrn und Erlöser kannte. Er war sogar Pastor. Und er hat in Gottes Auftrag viel Gutes getan und bewirkt. Aber in einer Lebensphase, da hatte der Teufel ihn so richtig in der Mangel. Quälte ihn mit Verlorenheitsgedanken und redete ihm ein, das hast du versäumt, jenes hast du nicht richtig gemacht, glaub doch nur nicht, dass du gerettet wirst. Jesus hat noch zu ganz anderen Leuten gesagt, dass er sie nicht kennen würde. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden auch in das Himmelreich kommen. Es war schlimm um ihn bestellt und er quälte sich. Seine Frau versucht ihm zu helfen und wollte das nicht einfach mit billigen Worten tun. Natürlich wusste er selbst, dass es unmöglich war, an den Heiland zu glauben und in die Hölle zu kommen. Das hatte er oft genug den anderen gepredigt. Und so sagte sie zu ihm, weißt du, wenn wir denn schon in die Hölle kommen, dann muss der Herr Jesus mit hinein. Er lässt sein Eigentum nicht los. Der Feind kann uns nicht schaden. Dieses Argument kam an und der Knecht Gottes fand wieder zurück zur alten Freude. Ihr merkt, echter Frieden ist immer ein Geschenk. Es gibt auch selbstgemachten Frieden. Ein unbekümmertes Zuwandern zum Beispiel auf das Gericht Gottes zu, so nach dem Motto, naja, alle sind ja irgendwie auf dem Weg zum Gericht, ne? Und alle haben es doch irgendwo schwierig. Ich bin nicht besser und nicht schlechter als die anderen, was sollte mir Gott vorwerfen? Aber dieser Friede ist trügerisch, sagt uns die Bibel. Es gibt auch einen Frieden, der darauf beruht, dass wir das Gericht Gottes schon hinter uns haben. Weil wir unsere Sünden vor Jesus gebracht haben und wissen, dass sie vergeben sind. Geistlicher Friede beruht nicht auf Verdrängung der Schuld, sondern auf Vergebung der Schuld. Und auch die Erfahrung der Vergebung ist ein Geschenk Gottes. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mehr und mehr, möchte man eigentlich sagen, mit aller Freude, mit allem Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hoffnung ist ein Geschenk, wie Frieden auch. Hoffnung erhält uns am Leben. Hoffnung gibt uns Kraft zum Weitermachen. Nicht aufzugeben, auch unseren Glauben nicht aufzugeben. Also dieser Pastor hat bestimmt manchmal gedacht, es hat eh keinen Zweck. Was soll ich da noch reden? Aber die Hoffnung gibt uns Kraft zum Weitermachen. Daran zu glauben, dass sich das lohnt mit Jesus. Der Hebräerbrief sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Hoffnung hat und eine große Zusage hat. Hoffnung ist gelebtes Vertrauen auf die Macht und die Liebe Gottes. In unserer Zeit ist dieser Lebensstil ein wenig aus der Mode gekommen. Der moderne Mensch möchte gerne immer sofort und gleich wissen, was passiert und warum es passiert und woran er ist. Er möchte Planungssicherheit. Überhaupt leben wir in einer Zeit, die sehr stark auf die sichtbaren und machbaren Dinge ausgerichtet ist. Was man nicht selber erfahren hat, das ist auch irgendwie nicht wahr. Aber wenn keine Hoffnung mehr da ist, wenn dieses Ausrichten auf Jesus nicht mehr da ist, dann macht das Leben weder Sinn noch Spaß, sondern da muss man immer im Augenblick gefangen leben. Eine indische Fabel erzählt von zwei Tauben, die auf einem Ast sitzen. Auf einmal schreit die eine der beiden Tauben laut auf. Was hast du denn, fragt die andere, ganz erschreckt. Ach, sagt sie, es ist alles vorbei. Wieso denn? Wie kommst denn du darauf? Ja, siehst du nicht den Bogenschützen, der unten auf uns mit seinem Pfeil zielt. Und selbst wenn er uns verfehlen sollte, schau doch, da oben am Himmel, der Falke, der wird uns bestimmt nicht durchlassen. Da sagte die andere Taube, unser Leben liegt in Gottes Hand. Wenn er Gnade schenken will, dann kann er auch aus dieser Situation etwas Gutes machen. Für ihn gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und wenn nicht, nun sein Wille geschehe. Als die Taube das gesagt hatte, stürzte plötzlich der Schütze. Der Pfeil löste sich vor Schreck und traf den Falken. Schwarzmalerei hat noch keinem geholfen. Alles sinnlos, alles zwecklos. Gott kann ganz anders. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was immer dir heute, morgen, übermorgen auf der Seele liegt, was dich bewegt, was dir den Schlaf raubt, höre heute Morgen bitte dieses Wort. Gott ist stärker. Er ist ein Gott der Hoffnung. Und ich bete darum, dass er dir deine Last abnimmt, dass er dir auch Zeiten immer wieder der Entspannung schenkt, dass du Freude, tiefere innere Freude erfährst, dass du seinen Frieden erfährst, nicht nur für einen kurzen Moment, sondern dauerhaft. Und dass dieser Friede, diese Freude, diese Hoffnung in dir wächst, dass du immer reicher wirst. Und dass du, wenn du in dieser Woche mal wieder so schwarz malst, sagst, ach, da war doch was. Der Gott der Hoffnung. Immer reicher. Friede, Freude, Hoffnung. Und so wünschen wir uns jedenfalls, dass dieses Abendmahl heute Morgen für dich eine Möglichkeit ist, etwas davon zu empfangen. Jesus hat am Tag vor seinem Tod gesehen und vorhergesehen, dass er sterben wird. Und dennoch hat er gesagt, es wird weitergehen. Er hätte das ja auch alles in düsteren Farben malen können, aber er sagt seinen Jüngern, es wird weitergehen. Und wenn ich nicht mehr da bin, dann brecht das Brot und denkt an mich. Dann teilt den Kelch unter euch aus und ich werde bei euch sein und will euch begegnen. Und so feiern wir als Christen aller Konfessionen über die Jahrtausende Abendmahl in dem Bewusstsein, Jesus ist hier und geht mit uns. Und es geht weiter, weil er lebt. Jesus sagt, mein Leib für dich gegeben. Das will dir sagen heute Morgen, ich bin für dich da. Wenn du das gleich in deinen Händen hältst, dann heißt das, ich bin für dich da. Vielleicht sprichst du es nochmal aus, wenn du das Brot in der Hand hast. Jesus, ich weiß, du bist für mich da. Und dann wird der Kelch herumgereicht, Christi Blut für dich vergossen. Und dann sagt dir Jesus, du hast Frieden mit Gott, weil dir deine Sünden vergeben sind. Und vielleicht sagst du es doch mal für dich selbst. Herr Jesus, Frieden mit dir, weil du für mich gestorben bist. Und dann danke ihm und lass dich beschenken von seiner Hoffnung. Wir wollen wieder einige Lieder singen miteinander, einige Bibeltexte hören, die uns hinführen sollen zum Abendmahl. Delia und ich, wir werden es abwechseln und ihr seid eingeladen mitzusingen. Wer gerne dabei stehen möchte, der ist eingeladen, sich hinten vor den Fächern zum Lobpreis aufzustellen. Beim ersten Lied stehen wir alle auf, dann kann man sich besser sortieren und dann setzen wir uns wieder und hören einige Texte, Bibeltexte und lassen uns einfach mit hineinnehmen in die Feier des Abendmahls. Lass uns aufstehen, genau. Noch nicht das Lied, erst der Text. Ich lese euch Römer 5. Da schreibt der Paulus, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und wer bewährt ist, wird fest in der Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Weil Gott treu ist, gilt unsere Hoffnung. Das singen wir jetzt, treu. Du bleibst an meiner Seite.